Willkommen bei Kontrafunk aktuell zur Wochenmitte. Mein Name ist Tom Wellbrock. Haben wir ein Problem mit CO2? Oder müssten eigentlich ganz andere Baustellen beackert werden? Der Diplom-Meteorologe Klaus Eckert-Puls ist ehemaliger Leiter der Wetterämter Essen und Leipzig. An die Bezeichnung Klimaleugner hat er sich längst gewöhnt. Doch er bleibt standhaft und zitiert gern und oft den Weltklimarat, der, so Puls, durchaus zu ähnlichen Schlüssen hinsichtlich der Bedeutung von CO2 kommt wie er. Mit ihm spreche ich über den Klimawandel, CO2 und die Erde als Kartoffel. Langsam, aber stetig kommt das Thema Impfnebenwirkungen in der Gesellschaft und den Medien an. Dennoch wird flächendeckend versucht, die Folgen klein und schön zu reden. Für den Mediziner, Buchautor und Dozent an der Business School St. Gallen Gunter Frank gehören die Impfnebenwirkungen mitten in die Gesellschaft. Er fordert Diskussionen und eine echte Aufarbeitung. Mit Karl Lauterbach als Gesundheitsminister wird das aber nicht gelingen, ist Frank überzeugt. Für ihn wird es erst wieder Arzneimittelsicherheit geben, wenn Karl Lauterbach aus seinem Amt entfernt und angeklagt wurde. Ich gehe mit Gunter Frank seine Anklagepunkte durch. Für Oliver Gorus war der Aufenthalt in Südtirol ein Schlüsselerlebnis, um aus seiner melancholischen Stimmung herauszufinden. Ausgelöst wurde das ausgerechnet durch eine Naturkatastrophe. Über sein kurz danach gegründetes Online-Magazin Der Sandwirt spreche ich im Laufe dieser Sendung mit ihm. In unserer heutigen Medienschau hat Frank wahrlich Meldungen zu Luisa Neubauer, Klebekindern und Robert Habeck mitgebracht. Jetzt spreche ich mit Gunter Frank über die Corona-Impfung und die Gefahren für die Arzneimittelsicherheit.
Aus meiner Sicht kann man es wie folgt bewerten. Wer sich dem Impfangebot verweigert, verletzt sogar das moralische Gebot des kategorischen Imperativs im Sinne von Immanuel Kant. Eine solche Verweigerung könnte nie die Maxime des Handels für uns alle sein. Wenn wir uns alle weigern würden, die gut erforschte und nebenwirkungsarme Impfung zu nutzen, um uns selbst und andere vor Tod und schwerer Krankheit zu schützen, würden wir die Pandemie wahrscheinlich nie beenden können.
Ja, bei mir ist Gunter Frank. Hallo.
Hallo, Herr Wellbrock.
Herr Frank, wir haben gerade Karl Lauterbach gehört. Und zwar hat er diese Worte gesprochen Anfang 2022 im Januar. Was fällt Ihnen denn spontan dazu ein?
Ja, Lauterbach ist ja so eine Art Kant-Spezialist. Er hat ja seine berühmte Harvard-Doktorarbeit geschrieben über das Thema Kant und der Vergleich der Gesundheitssysteme Deutschland und USA. Dabei ist jedoch geschafft, dass ein Harvard-Professor, den ich darauf ansprach, mir auch schriftlich bestätigt hat, dass diese Arbeit nicht den wissenschaftlichen Standards entspricht. Bestenfalls so eine Art normativer Essay sei. Und der Historiker Professor Wolfson hat dann auch gesagt, diese Arbeit hätte er einem Seminarstudenten nicht durchgehen lassen. Gleichwohl baut Lauterbach seine gesamte akademische Karriere auf dieser Arbeit auf, denn er hat sein Lehrstuhl ja weitgehend wohl deshalb bekommen. Er hatte die Voraussetzungen damals in Köln ja nicht, die man damals brauchte, um einen Lehrstuhl C4-Professur zu bekommen. Also da hat er sich schon mit Kant beschäftigt. Das Problem ist nur, er hat ihn nicht verstanden. Weil das Hauptanliegen Kants war gewesen, die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit durch den Einsatz, den Gebrauch des eigenen Geistes. Und da hapert's, glaube ich, bei manchen dann doch.
Ja, damit sind wir schon mittendrin in Ihrer Kritik an Karl Lauterbach. Wir wollen heute sprechen über Impfnebenwirkungen und wir wollen sprechen über Arzneimittelsicherheit. Fangen wir mal mit den Nebenwirkungen an, beziehungsweise Ich frage mal so, gibt's was Neues?
Also ich habe mal irgendwann in der Sendung gesagt, die Wirklichkeit klopft nicht mehr höflich an die Tür. Sie beginnt, sie einzutreten. Also sie hat sie eingetreten. Ja, wir haben die Übersterblichkeiten in den verschiedenen Ländern, Schweiz, Großbritannien, Deutschland. Man kann das nicht mehr ignorieren. Man versucht aber noch den Elefanten durch hindurch zu gucken, indem man eben sagt, das sei jetzt halt Lockdown oder eine komische Form von Covid oder wie auch immer. Also nein, es bietet sich die Impfung als erste Erklärung an für diese Übersterblichkeit, weil alles andere war ja gleich 2020 gewesen. Und dann haben wir natürlich die wirklich massiven Zahlen von Menschen, die in einer typischen Art und Weise Symptome im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Impfung bekommen. Ich habe natürlich selektiv, weil die Menschen wissen, dass sie sich diesbezüglich mir anvertrauen können und von leider vielen Kollegen vollkommen ignoriert werden, alleingelassen werden. Diese Symptome sind so typisch. Ja, das sind vom muskulären System Lähmungen, Kraftverlust bis hin zu Zittern, Muskelzuckungen. Leute teilweise rollstuhlpflichtig werden. Dann haben wir diese Druck in der Brust, Brennen in der Brust, Herzrhythmusstörungen, Rasen, dass Leute ständig in die Notaufnahme gehen müssen wegen Herzsymptomatiken.
Sie sind ja, so habe ich Sie kennengelernt, ein Mann der klaren Worte. Trotzdem haben Sie eben gesagt, als es um die Nebenwirkungen ging, es bietet sich an, das auf die Corona-Impfung zurückzuführen. Daraus schließe ich, es bietet sich zwar an, aber es ist noch nicht wirklich belegt. Und das sagen ja auch Ihre Kritiker, dass Sie letztlich ja Dinge herleiten, die wissenschaftlich durch Studien, Untersuchungen oder welche Art auch immer letztlich noch nicht belegt sind. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Oder anders gefragt, es ist ja auch schwierig, einen direkten Zusammenhang herzustellen, richtig?
Ja, solche Leute, die müssten jedes Mal, wenn sie das Wort Wissenschaft in den Mund nehmen, 10 € in die Kasse für die Impfopfer zahlen, weil offensichtlich hier eine Begriffsverwirrung ist. Ich glaube, viele, die von Wissenschaft sprechen, wissen nicht, was Wissenschaft ist. Der Grundmotor der Wissenschaft ist der Zweifel. Wenn der nicht mehr da ist, dann reden wir nicht über Wissenschaft, sondern über Dogmatismus und Religion. Aber die Kernerwiderung zu dem, was Sie gesagt haben, ist ganz eindeutig und klar. Die Nachweispflicht für die Arzneimittelsicherheit liegt auf Seiten der Hersteller. Die liegt nicht auf Seiten derjenigen, die die Arzneimittelsicherheit kritisieren.
Ich denke gerade an eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Vielleicht hinkt der Vergleich. Korrigieren Sie mich da bitte, wenn ich da falsch liege. Aber jetzt ist es ja so, dass ja die Impfstoffe vorläufig zugelassen wurden, immer noch, also ein sehr langes vorläufig, sind aber zugelassen worden. Wenn ich jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließe und ich sage, ich bin jetzt berufsunfähig, ich möchte jetzt die Leistung erhalten, die ich versichert habe, dann prüft die Versicherung das und kann dann im Zweifel, und das wird sie auch tun, mir gegenüber behaupten, ja, die Beschwerden, die Sie haben, die sind real, aber die haben nichts mit dem Beruf zu tun, beziehungsweise mit der Police, die Sie hier abgeschlossen haben. Da gibt es Ausschlusskriterien. Dementsprechend liegt die Beweispflicht ja dann doch wieder bei mir. Und bei einem vorläufig zugelassenen Impfstoff ist es doch dann auch nicht anders, oder?
Doch, es ist völlig anders. Hier geht es um einen Einzelfall. Und natürlich ist es, wenn man jetzt sagt, ich habe einen Herzinfarkt gehabt und dann habe ich die EKG-Aufzeichnung, ich habe den typischen Laborverlauf, ich habe einen Arztbrief, dann kann man wohl nicht dran zweifeln, dass ein Herzinfarkt bestanden hat. Aber es gibt Krankheiten, da ist das eben nicht so einfach. Bei einer Arzneimittelsicherheit ist das völlig anders. Da geht es nicht um einen Einzelfall, sondern es geht darum zu prüfen, ob man ein außergewöhnliches Sicherheitsproblem hat. Denn jedes Medikament, einfach jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Ja, und aufgrund einer Nebenwirkung, eines schlimmen Verlaufs zu sagen, das ganze Medikament ist zu stoppen, auf die Idee würde man nicht kommen, wenn das Medikament halt anderen das Leben rettet oder halt verbessert. Mhm. Es geht darum, wenn ich epidemiologisch, also im Rahmen von großen Bevölkerungszahlen, irgendetwas wissen möchte, dann brauche ich ordentlich gemachte, kontrollierte Studien. Also das ist das Nonplusultra, das ist das Instrument und ich rede gerade wirklich über das kleine Einmaleins der Epidemiologie. Also wir sprechen hier erstes Semester, zweite Stunde. Und das ist ganz einfach, das ist im Prinzip so, wie die Wahlforschung ja auch arbeitet. Die Wahlforschung arbeitet ja nicht so, dass sie gerade jeder, der jetzt vorbeispaziert, mal fragt, was er denn so wählt oder aufs Oktoberfest geht und jeden da fragt, Da kann ich zwar 1 Million Leute fragen, aber ich weiß es danach immer noch nicht, wie die Wahlen ausgehen. Oder ich mache es halt statistisch korrekt, so wie man das eben macht. Das heißt, ich ziehe eine Stichprobe. Da reichen dann sogar für große Wahlen reichen da manchmal 20.000 Leute aus. Die muss ich aber ganz genau auswählen. Die müssen die ganze Bevölkerung repräsentieren. Und die befrage ich, was sie wählen. Und da staunen wir ja immer, wie ziemlich genau oft aufs Komma die Voraussagen sind. Und genauso macht man es in der Epidemiologie. Das heißt, ich brauche eine Kohorte von Geimpften und Nichtgeimpften und die beobachte ich. Und es ist ein großes Versäumnis. Und ich finde, dass das justiziabel ist, dass man das nicht gemacht hat. Es gibt sogar eine nationale Kohorte, es gibt so eine Stichprobe, hätte sofort loslegen können. Nicht nur bei der Impfung, sondern auch bei Corona, ganz am Anfang 2020. Und dann hätte man in kürzester Zeit Sicherheit gehabt über die Infektionssterblichkeit, Wirksamkeit von Masken. Man hätte das alles solide einschätzen können. Man hat es nicht gemacht.
Sie sprechen ja nicht nur von Verbrechen, sondern auch von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist ja schon sehr massiv. Was für Verbrechen meinen Sie da?
Ja, ich hatte ja Gelegenheit, bei Bild TV eben auch das Thema Verbrechen im Rahmen der Corona-Politik anzusprechen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir sogar von Verbrechen gegen die Menschlichkeit sprechen, eventuell sprechen müssen. Und zwar deswegen. Ich kann ja verstehen, dass Finanzdruck auch zu Grenzüberschreitungen führt, die auch sicherlich auch kriminell sind, dass da Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Aber im Rahmen der Covid-Impfkampagne wurde das Ganze mit einem psychologischen Faktor verbunden, den man auch Gruppenmoralismus nennt. Das heißt, es wurde ganz bewusst darauf gesetzt, dass der Kritiker und derjenige, der kritisch gegenüber diesen Impfungen eingestellt war, der sie auch nicht wollte, dass dieser entmenschlicht wurde. Das war eine ganz klare Strategie gewesen, den Gegner zu entmenschlichen. Mhm. Und das sind psychologisch-psychodynamische Effekte, die können auch zu Völkermord führen. Das sind diese Dynamiken. Und man hat das wirklich von der Politik aus massivst befördert. Ich will jetzt gar nicht die Zitate noch alle aufführen. Ja, die sind ja auch alle im Internet, Gott sei Dank, auch gut vermerkt. Welcher Politiker alles was gesagt hat. Das ist ja fürchterlich, was da gesagt worden ist. Man hat ja die Covid-Impfkritiker quasi dem Abschuss freigegeben. Ja, und das ist etwas, das ist ein Verbrechen, was nicht nur aus Gier erfolgt, sondern geht es gegen den Menschen selbst. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir hier nicht nur über normale Verbrechen sprechen, sondern Verbrechen gegen die Menschen.
Und dennoch wird das Narrativ aufrechterhalten. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, die ganz aktuelle Omikron-Variante hat schon den Spitznamen Höllenhund bekommen, was natürlich eine ganz klare Botschaft aussendet. Und jetzt kommen wir auf Karl Lauterbach zu sprechen und auf die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Sie formuliert haben. Diese Narrative, wären die ohne Karl Lauterbach überhaupt noch aufrechterhaltbar?
Gute Frage. Wahrscheinlich weniger. Ich glaube, man lässt ihn gewähren. Mhm. Warum auch immer. Ich glaube tatsächlich, dass ein anderer Gesundheitsminister, wobei wir da oft, glaube ich, vom Regen auch in die Traufe fallen würden, wenn ich jetzt an Herrn, wie heißt der von den Grünen, der Herr?
Dahmen,
ja, der, was hat Herr Dahmen gesagt? Das Nichtvorhandensein eines Beweises spricht nicht gegen den Beweis oder so ähnlich, ja?
Also, ja.
Da ich nicht beweisen kann, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, spricht das eigentlich dafür, dass es ihn gibt. So, also das wäre dann der Gesundheitsminister Dahmen, also ganz wunderbar, aber vielleicht hätte er einen anderen Fokus, ja, weil Lauterbach ist ja ganz offensichtlich fasziniert von Panik. Da saugt er seinen Nektar raus. Er braucht die Panik, glaube ich, wirklich, um sich zu spüren. Also das ist schon alles sehr interessant, auch wenn man das mal so ein bisschen medizinisch betrachtet.
Jetzt driften wir so ein bisschen ab in die psychologische Ferndiagnose. Sie setzen sich dafür ein, beziehungsweise Sie fordern nicht nur, dass Karl Lauterbach aus seinem Amt entfernt wird, aus welchen Gründen auch immer, beziehungsweise die werden Sie ja jetzt nochmal nennen. Und darüber hinaus sehen Sie auch durchaus juristische Aspekte, mit denen man Karl Lauterbach konfrontieren müsste, um es mal sehr diplomatisch und zurückhaltend zu formulieren. Wie argumentieren Sie da genau?
Ich argumentiere als Arzt, nicht als Jurist. Ich sehe den Schaden, der ist gigantisch. Wir reden über die mit Abstand größte Verwerfung der Bundesrepublik Deutschland. Wir reden über Todesopfer, ich schätze im hohen fünfstelligen Bereich. Wir reden über wahrscheinlich Millionen Geschädigte und wir reden darüber, dass in grober Weise Standards geltendes Wissen nicht umgesetzt wurde. Und das sind solche groben Versäumnisse, die kann ich jetzt nicht einfach, wie Herr Lauterbach sagt, naja, haben wir halt nicht so richtig gewusst, hält nichts von Schuldzuweisungen, Blick nach vorne richten. Nein, es ist so ein Schaden angerichtet worden, da muss es analysiert werden, wie es dazu kommen konnte. Und zwar aus einem besonderen Grund. Nicht aus Rache und auch nicht aus Rechthaberei, sondern wir reden, dass im Grunde genommen diese ganze Chose ein kapitaler Angriff auf die Arzneimittelsicherheit war und ist. Die Zulassungsbestimmungen, die waren ja lange schon sehr problematisch, die werden ja immer torpediert, ist ja logisch, weil Hersteller müssen teure Medikamententwicklung irgendwie auch in Gewinn irgendwie umsetzen und eine genaue Prüfung ist dann halt manchmal auch ein Risiko, da hängen ja manchmal Aktienkurse dran. Aber es hilft alles nichts, wenn wir keine objektive, genaue Arzneimittelsicherheit haben, dann machen wir Patienten zu Freiwild. Und Patienten waren während der Corona-Krise Freiwild. Mhm. Wenn wir das nicht aufarbeiten und wenn wir da auch nicht die Kriminalität herausgearbeitet, die da gelaufen ist, dann werden wir keine Arzneimittelsicherheit haben und dann ist der Gang zum Arzt einfach gefährlich.
Sie sagen also, ein Blick nach vorn, wie Karl Lauterbach ihn sich wünscht, macht nur Sinn, wenn man zunächst zurückblickt und sich all die Fehler anguckt, die gemacht wurden und die vernünftig aufarbeitet. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön, Herr Wilburg.
Das war der Arzt, Autor und Dozent Günter Frank. Bevor wir uns mit dem Meteorologen Klaus Eckert-Puls über CO2 unterhalten, lassen wir uns in seinem Beitrag über die Atomkraft von Helge Tufa in Tufas Technik-Check erklären, warum eine Rückkehr zum Status der Jäger und Sammler nicht optimal wäre.
Aus den Ausführungen der letzten Wochen schimmerte ein wenig heraus, dass der Einsatz von Atomkraft für den Klimaschutz durchaus Vorteile haben könnte. Schauen wir uns noch einmal die großen Zahlen an. Deutschland verbraucht in normalen Jahren etwa 580 Terawattstunden, also 580 Milliarden Kilowattstunden. Das ergibt bei 400 Gramm pro Kilowattstunde etwa 230 Millionen Tonnen CO2. Da muss eine alte Oma schon sehr kalt duschen, um das wieder einzusparen. Frankreich kommt dagegen mit seinem Stromverbrauch von 440 Terawattstunden auf 40 Millionen Tonnen, also weniger als ein Fünftel. Wie ordnet sich das im gesamteuropäischen Kontext ein? Man kann die europäischen Länder nach der spezifischen CO2-Emission ihrer Stromerzeugung grob in vier Klassen einteilen. Erstens die Klassenprimusse mit weniger als 100 Gramm CO2 je Kilowattstunde. Das schaffen nur Länder, die durch eine kleine Bevölkerung und besonders natürliche Umstände wie Berge, insbesondere Vulkane und viel Wind und Wasser gesegnet sind, nämlich Norwegen und Island. Außerdem die Atomsupermacht Frankreich, weltweit die Nummer 2 nach den USA und vor China, sowie Länder, die beides haben, wie die Schweiz und Schweden. Zweitens die Klasse der vorsichtigen Streber. Sie emittieren zwischen 100 und 250 Gramm CO2 je Kilowattstunde und in dieser Klasse finden sich einerseits viele Kleinstaaten, die gar keinen Platz für ein Atomkraftwerk hätten, aber ihre CO2-Bilanz stattdessen durch Importe von Atomstrom aus Nachbarländern aufhübschen, wie Litauen und Luxemburg, sowie wiederum Länder mit günstigen natürlichen Umständen wie Österreich, Slowenien, Portugal und Georgien. Alle größeren Volkswirtschaften in dieser Gruppe setzen auf Atomkraft, von Großbritannien über Belgien und Spanien bis Finnland. Die dritte Gruppe ist die der Mittelprächtigen, mit einem Ausstoß von 250 bis 500 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Hier finden wir endlich das Energiewende-Wunderland Deutschland. Gemeinsam mit der Türkei, Moldawien, Griechenland, Bulgarien, Tschechien und einigen anderen. Sowie, last but not least, Russland. Die meisten dieser Länder verzichten ganz auf Kernkraft oder sind auf dem Wege dahin. Oder aber kombinieren Kernkraft mit einem hohen Kohleanteil, wie das in Russland und Tschechien der Fall ist. Die vierte Gruppe mit mehr als 500 Gramm CO2 pro Kilowattstunde ist zum Glück überschaubar geworden. Es sind die Umweltsäue, die angeführt werden von Polen und Estland und ergänzt durch die Westbalkanstaaten, die alle vorwiegend auf Kohle und zum geringen Anteil auf Erdgas setzen. Für Weißrussland und die Ukraine liegen keine Daten vor. Aufgrund ihres relativ hohen Kernkraftanteils in Kombination mit Kohle würde ich beide in Gruppe 3 vermuten. Der Verzicht auf Kernkraft verursacht also den Ausstoß riesiger Mengen CO2, die vermeidbar wäre. Im Jahr 2011 haben Kernkraftwerke gut 25% unseres Stroms erzeugt. Und nach den allerkonservativsten Berechnungen, nämlich 400 Gramm CO2 je Kilowattstunde, damit die Emissionen von 60 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Durch die schrittweise Stilllegung sind in den letzten 11 Jahren umgekehrt mindestens 300 Millionen Tonnen CO2 ohne Not emittiert worden. Zum Glück folgen uns auf diesem Wege weltweit nur wenige. Es lohnt sich aber darüber nachzudenken, welche Folgen ein weltweiter Kernkraftverzicht für das Klima hätte. Seit 1954 in Obninsk bei Moskau das erste AKW ans Netz ging, wurden weltweit 640 Reaktoren mit einer Gesamtnettoleistung von 490 Gigawatt in Betrieb genommen, von denen heute noch 440 Reaktoren mit 393 Gigawatt in Betrieb sind. Zum Vergleich, Deutschlands maximaler Leistungsbedarf liegt bei etwa 70 Gigawatt. Die Stromerzeugung durch Kernkraft stieg zwischen 1970 bis 2000 recht gleichmäßig von nahe Null auf 2500 Terawattstunden pro Jahr an. Das ergibt insgesamt 37,5 Petawattstunden in diesen 30 Jahren. In den 20 Jahren seither kamen nochmal 50 Petawattstunden hinzu. Eine Petawattstunde entspricht 1000 Terawattstunden. Das ergibt also in der Summe eindrucksvolle 87,5 Petawattstunden. Die Erzeugung von einer Petawattstunde Strom mit dem Energiewende-Wundermix aus Deutschland generiert 400 Millionen Tonnen CO2. Hätte man also auf Kernkraft weltweit verzichtet, wären heute 35 Milliarden Tonnen CO2 mehr in der Atmosphäre, was allein zu einer Konzentrationserhöhung um weitere 7 ppm, das heißt Millionstel, führen würde. Und jedes weitere Jahr käme eine Milliarde Tonne dazu. Wie kann man das akzeptieren, wenn man glaubt, dass die menschenverursachten CO2-Einträge in die Atmosphäre binnen weniger Jahrzehnte alles Leben auf der Erde unwiederbringlich zerstören werden? Wer an die Klimaapokalypse glaubt, der muss bedingungslos für den schnellstmöglichen Ausbau der Atomkraft eintreten. Oder aber die sofortige Rückkehr zur Wirtschaftsform der Jäger und Sammler fordern. Eine Wirtschaftsform, die in Europa, wie die Lebenserfahrung der Menschheit zeigt, nur einige hunderttausend Individuen ernähren kann.
Und das war Tufas Technikcheck über Atomkraftwerke. Am Telefon begrüße ich jetzt Klaus-Eckhart Pulz.
Die ganze Welt spricht vom Klimawandel und davon, dass CO2 unser größtes Problem ist. Sie dagegen haben überhaupt kein Problem mit CO2. Wie kommt das?
Wir haben alle ein Problem mit CO2. CO2 macht Global Greening. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, die Hörer vielleicht doch. Seit 1980, seit die CO2-Konzentration kräftig angestiegen ist, im Wesentlichen durch anthropogenes CO2. Das kann niemand leugnen, auch wir sogenannten Klimaleugner leugnen das doch nicht. Denn haben wir weltweit ein Ergrünen, die Erträge sind gewachsen. Im Grunde genommen also über die Photosynthese, die CO2 braucht, haben wir schon einen sehr positiven Effekt erstmal. Über den Negativeffekt, da kommen wir gleich noch drauf. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Welt Hunger leidet, immer noch und immer noch verbreitet, dann ist das schon mal ein sehr positiver Effekt, was auch kaum bekannt ist oder kaum jemand wissen will, dass CO2 produziert über die Photosynthese mit mehr CO2 immer mehr, nicht nur Erträge, nicht nur Global Greening, sondern produziert über die Pflanzen unseren lebenswichtigen Sauerstoff.
Okay, aber Sie sagten auch, Sie haben ein Problem mit CO2. Welches Problem?
Ja, wir haben durchaus auch das Problem, dass auch wir sogenannten Skeptiker, Klimaleugner anerkennen, dass das anthropogen in die Atmosphäre eingebrachte CO2 auch zu einer Erwärmung beiträgt. Jeder Viertklässler weiß heute schon nicht nur, dass es Klima gibt, sondern dass es auch Klimawandel gibt. Und Klimawandel ist ein Phänomen, das uns in der ganzen Erdgeschichte begleitet. CO2 ist ein ganz wichtiger Stoff, ich habe es gerade dargestellt, für unser Leben, für unsere Pflanzen, für unsere Erträge. Und das andere, wie groß der Beitrag ist, den das anthropogene CO2 zum aktuellen Klimawandel beiträgt, darüber wird gestritten. Und das muss man ja in einer freien Wissenschaft noch dürfen.
Ja, das stimmt. Aber Sie haben natürlich jetzt das gemacht, was die Klimaskeptiker immer machen. Sie sagen, es gibt immer schon einen Klimawechsel. Aber das Problem ist ja, oder das kommunizierte Problem ist ja eigentlich eher das des menschengemachten Klimawandel.
Ja, der CO2-Anstieg, der seit der Industrialisierung gemessen wird, also sagen wir mal so seit 58, 60, und der seit 50 Jahren mit Messmethoden gut überwacht und kontrolliert wird, der ist ganz stark, weit überwiegend als Eintrag anthropogen. Gestritten wird aber darüber wissenschaftlich, welchen Beitrag leistet dieses CO2 zu unserem aktuellen Klimawandel. Und dieser Beitrag ist bisher von niemandem grundlegend bewiesen, analysiert worden. Man kann sagen halbe halbe, in der Größenordnung liegt es wahrscheinlich, aber noch etwas ist ja bei dieser CO2-Geschichte ganz wichtig, der Effekt, der Erwärmungseffekt, der Treibhauseffekt, den kein vernünftiger Wissenschaftler leugnet, auch wir sogenannten Klimaskeptiker nicht, der ist begrenzt. Und zwar ist der begrenzt durch ein physikalisches Gesetz. Jetzt sage ich mal gleich eines vorweg. Jedes CO2-Molekül, Methan natürlich auch, macht weniger Treibhauseffekt als das vorangegangene. Das ist ein sogenannter Vorhangeffekt. Die Moleküle, je mehr ich CO2 drin habe, stehen sich ja dann gegenseitig im Wege für die Infrarotstrahlung, nicht? Die Erde strahlt im infraroten Bereich, also im Wärmestrahlungsbereich aus. Und die Treibhausgase, das entscheidende Treibhausgas ist übrigens der Wasserdampf, da kommen wir noch zu, nehmen das auf und strahlen einen Teil davon, nämlich 50% wieder nach unten und 50% nach oben in den Weltraum. Und die 50% nach unten machen den Treibhauseffekt. Jetzt versuche ich das für die Hörer mal anschaulich zu machen. Wenn ich ein Fenster verdunkeln will, dann kann ich da einen Laken vorhängen. Das hat man in der Nachkriegszeit, ich erinnere das auch noch, gemacht, wo man keine Decken und keine Rollos hatte. Und das erste Laken nimmt von dem Lichtfenster etwa 80% weg. Dann nehme ich da einen zweiten Vorhang, da drüber nochmal einen Laken, dann wird das Licht, die Strahlung, die von draußen ist, Licht ist auch Strahlung, um weitere 10% gemindert. Ein drittes Laken nimmt weitere 5% weg, weil eine Sättigung eintritt. Und das ist der beschriebene Minderungseffekt, wo ich anfangs gesagt habe, die Treibhauswirkung von CO2, von den anderen Treibhausgasen auch, ist von Anfang an durch ein physikalisches Gesetz, ich nenne ruhig mal den Namen hier, das Ding heißt Lambert-Beersches Gesetz, ein logarithmisches Gesetz, das können die Hörer wieder vergessen, aber den Effekt behalten man vielleicht. Durch diesen Effekt ist die Wirkung von zusätzlichem CO2 und auch von Methan, wenn wir das mal so sagen, von Anfang an begrenzt.
Okay, das Beispiel mit dem Abdunkeln des Fensters, das klingt durchaus vernünftig. Wenn also eine bestimmte CO2-Sättigung erreicht ist, dann verringert sich der Effekt dementsprechend, der zusätzliche Effekt, der erzielt wird. Man kann es nicht einfach addieren. Sie sprechen aber natürlich auch über den Treibhauseffekt und sagen aber, dass er bewirkt wird im Wesentlichen von Wasserdampf. Als Laie frage ich mich, okay, wenn es diesen Treibhauseffekt gibt, ob jetzt durch Wasserdampf oder CO2, ist dann der Wasserdampf-Treibhauseffekt weniger besorgniserregend?
Nein, weil es eine Atmosphäre gibt, seit mindestens 1 Milliarde Jahre, 2 Milliarden Jahre, ist Wasserdampf in der Atmosphäre. Und der Wasserdampf ist heute der Hauptabsorber, das Haupttreibhausgas nach wie vor immer gewesen. Das heißt, wenn wir Zahlen nehmen, dann hat Wasserdampf von dem gemessenen Gesamttreibhauseffekt aller Treibhausgase etwa 60% und CO2 nur etwas über 20%. Und das bedeutet schon, dass der Wasserdampf der Hauptschuldige ist. Mehr Wasserdampf, weniger Wasserdampf, das ist die Frage. Und was kaum bekannt ist, was auch den meisten Journalisten natürlich nicht geläufig ist, die Klimamodelle, die diese exorbitanten Zahlen in 100 Jahren, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad, auch 8 Grad sind schon angeboten, rechnen, die rechnen das gar nicht mit CO2. Denn CO2 kann bei Verdoppelung, das haben wir mit diesem logarithmischen Gesetz schon mal eben besprochen, allenfalls bei Verdoppelung 1 Grad bewirken. Wir unterstellen im Gegensatz zu unseren Gesprächskontrahenten gar nicht, dass wir sagen, man kann das nicht rechnen. Aber die Klimamodelle rechnen es mit der sogenannten Wasserdampfverstärkung. Alles, was über 1 Grad hinausgeht. Das steht übrigens in den IPCC, in den Klimaratsberichten auch alles drin. Wenn ich es etwas wärmer habe, das ist Physik, elementare Physik, dann verdunstet etwas mehr Wasser. Und dann habe ich in der Atmosphäre mehr Wasserdampf. Dann habe ich theoretisch einen höheren Treibhauseffekt, weil der Wasserdampf der Hauptagitator ist und nicht CO2. Noch eine ganz wichtige Auskunft hier. Weil wenn wir von Klimaprognosen dauernd lesen, seit 20 Jahren und länger. Die Modelle rechnen keine Prognosen. Das sind Szenarien. Und wenn man genau die Institute fragt, sagen die auch, ja, wir stecken A und B rein und kriegen C und D raus. Und das wird hundertfach gemacht mit X-Parametern. Das heißt also, die Klimamodelle rechnen ganz offensichtlich mit einem falschen Ansatz.
Sie haben jetzt einige Stichworte genannt, auf die ich gerne nochmal zu sprechen kommen würde. Also bis zur Vorbereitung auf unser Interview war ich immer davon ausgegangen, die Erde sei rund. Jetzt haben Sie in einem Modell die Erde gewissermaßen als Kartoffel bezeichnet. Daraus folgt dann auch eine andere Bewertung des Meeresspiegels, der ja, das sind ja die Szenarien, die Sie beschreiben, der ja stetig ansteigt und auch das wird ja gesagt, der eben auch ansteigt durch das Abschmelzen der Polkappen. Jetzt sagen Sie aber, der Anstieg des Wasserspiegels hat mit dem Abschmelzen der Polkappen überhaupt nichts zu tun, A. Und B, die Erde sei eine Kartoffel. Erklären Sie doch vielleicht mal das Kartoffelprinzip und dann die Polkappen.
Ja, ich sag mal das Wichtige vorweg. Der Meeresspiegel steigt seit der letzten Eiszeit, also seit etwa 10.000 Jahren, ununterbrochen mit auch zwischendurch mal sogar Regression nennt man das, wo er wieder etwas abgesunken ist. Aber im Prinzip haben wir einen Anstieg von 120 Metern. Man darf sich aber bei dem Anstieg des Meeresspiegels nicht alleine fokussieren auf die Eisschmelze oder auf die Eisakkumulation, die ja eben, wie ich beschrieben habe, auch schon stattfindet auf den Hochplateaus der arktischen Bereiche, sondern es gibt viele andere Parameter, das ist der ganze Wasserhaushalt, das ist die Tektonik, da sind wir bei Ihrer Kartoffel, ein Modell übrigens, etwas mehr als ein Modell eigentlich, eine realistische Vermessung des Geoforschungszentrum Potsdam, das ist nicht von mir, das haben kluge Leute schon vor 20 Jahren erstellt, sodass der Meeresspiegel eigentlich gar kein Spiegel ist. Das ist aber eigentlich für unsere Debatte unwichtig. Die Meeresanstiege werden seit 150 seit 200 Jahren gemessen mit Pegeln zunächst. Und nun gibt es seit etwa 20 Jahren etwas mehr Satellitenmessungen, mit denen man den Meeresspiegelanstieg auch messen kann. Oder gegebenenfalls dann auch mal bitte das absehen. Und die Pegel, von denen wir 1000 über den Globus verteilt haben, messen pro Jahr 2 Millimeter. Das sind in 100 Jahren 20 Millimeter, also 2 Zentimeter. Das ist auch in den letzten 100 Jahren so gewesen. Entscheidend ist jetzt, gibt es eine Beschleunigung? Und jetzt kommt das Interessante. Bei den Pegeln beschleunigt sich gar nichts. Aber das, was an Zuwächsen jedes Jahr, jede 10 Jahre dazukommt, wird im Moment seit vielen Jahrzehnten immer weniger. Deswegen ist der Meeresspiegelanstieg aber da, während aber die Klimamodelle einen rasanten, zunehmenden, beschleunigten Anstieg messen, der aber durch Messungen nicht bewahrheitet, verifiziert nennen wir das in der Naturwissenschaft ist. Das heißt also, nach den Messungen der Pegel, und das sind nun immer 150 Jahre, zeigt seit Jahrzehnten der Meeresspiegel keinen beschleunigten Anstieg im Gegensatz zu dem, was die Szenarien, ich verwende dieses Wort mal, die Szenarien der Klimamodelle errechnet. Und wenn man jetzt genau hinguckt, dann kommen die Konjunktive. Könnte, würde, sollte. Ja, das darf man sagen, aber man muss auch sagen, welche Unsicherheiten damit verbunden sind.
Entschuldigen Sie, ich versuche es jetzt auch mit einem Konjunktiv und frage Sie, ob ich die letzte Frage stellen könnte.
Auch noch drei.
Meine letzte Frage lautet, Sie sagen also, dass letztlich die Erderwärmung mit der CO2-Sättigung nicht zu erklären ist. Das haben Sie ja vorhin beschrieben, dass ab einer gewissen Sättigung dann kaum noch ein Effekt eintritt. Nichtsdestotrotz wird auf der anderen Seite gesagt, dass speziell der menschengemachte Klimawandel durch eben vermehrte CO2-Sättigung zur Erderwärmung beiträgt. Jetzt ist für mich die Frage, wie würden Sie es denn einschätzen? Gibt es grundsätzlich eine menschengemachte Klimaerwärmung oder nicht?
Das CO2 in der Atmosphäre seit 150 Jahren ist anthropogen.
Ja, das CO2, okay. Okay.
Das anthropogene CO2, zu Ihrer Frage, trägt zu dem Temperaturanstieg der letzten 100 Jahre bei. Über den konkreten Mengenbeitrag von diesem einen Grad, den wir jetzt in 150 Jahren haben, wird wissenschaftlich gestritten, wird wissenschaftlich argumentiert und das muss ja wohl auch noch weiter erlaubt sein.
Damit hatten Sie das prägnante Schlusswort dieses kurzen Gespräches. Nochmals herzlichen Dank, Herr Puls.
Ja, gerne wieder.
Neue Betrachtungsweisen zum Thema CO2 lieferte uns der Meteorologe Klaus Eckart Puls. Über sein neues Internetmagazin Der Sand wird unterhalte ich mich jetzt mit Oliver Gorus. Herr Gorus, wir sprechen heute über Ihr Internetmagazin Der Sand wird. Wie kam es zu dieser Idee?
Sehr gerne reden wir darüber. Ja, die Idee hat ein Warum. Ja, das war im Sommer, im August, da war ich in Südtirol, wo ich immer sehr, sehr gerne bin, wo ich viel Zeit in den Bergen verbringe und dort ging es mir eigentlich nicht so gut. Gar nicht wegen den Bergen, sondern weil die allgemeine Lage eine war, die mich dann doch sehr erschöpft hatte im Lauf der letzten Jahre. Also damit meine ich insbesondere das nicht enden wollende Corona-Theater. Damit meine ich diese lange Abwärtsrutschbahn, auf der die deutsche Gesellschaft sich befindet in Richtung Sozialismus, in Richtung Totalitarismus. Der Glaube an die Verfassung, die mich mein Leben lang begleitet hat, die ist mir abhanden gekommen, weil ich ja gesehen habe, wie schnell die Grundrechte einfach so rausoperiert werden können, wenn die Politiker das wollen. Hm. Ich sah die Wirtschaft abwärts Richtung Sozialismus, Richtung Ökosozialismus, gelenkte Marktwirtschaft nach chinesischem Modell immer mehr wahr werden und so weiter. Also diese ganzen vielen Krisen und Vorzeichen, dann kam ja auch noch die Ukraine-Krise dazu. Da ging es mir nicht gut und ich war in so einer Lähmung. Tja, und dann in Südtirol habe ich dann erlebt, wie die Südtiroler eine echte Krise bewältigt haben, nämlich eine Naturkatastrophe. In dem Tal, in dem ich dort war, gab es einen Starkregen und dann Überschwemmungen und einen Bergsturz. Naja, und die Südtiroler, die haben dann nicht nach Papi Staat gefragt und die haben dann nicht auf Anweisungen von irgendeinem Ortsvorsteher gewartet oder sonst irgendwie. Die haben einfach ihre Regenjacken angezogen, ihre Gummistiefel angezogen, ihre Motorsäge gepackt und sind los und haben aufgeräumt. 3 Tage, 3 Nächte am Stück. Und danach haben sie gefeiert bis zum nächsten Morgen, laut und feuchtfröhlich. Und das fand ich so beeindruckend, dass mir plötzlich klar geworden ist, ja, das ist die Lösung. Die Lösung ist nicht lamentieren, motzen, jammern, sondern was tun. Und dann habe ich mich halt gefragt, ja, was kann ich denn tun? Und dann kam ich auf den Sandwirt.
Dann kann man sagen, dass gewissermaßen eine Naturkatastrophe sie aus ihrer depressiven Stimmung herausgerissen hat.
Ganz genau so würde ich das sagen, ja.
Wen wollen Sie ansprechen mit Ihrem Magazin?
Eigentlich möchte ich zunächst mal andersrum allen, die noch irgendwie so einigermaßen vernünftig und normal im Kopf sind, eine Stimme geben. Ich möchte eigentlich, dass die Leute, die was zu sagen haben, und zwar im Sinne der Freiheit was zu sagen haben, das ist so das Metathema, die Freiheit, und damit ist immer die individuelle Freiheit gemeint, dass die Leute gehört, gesehen und gelesen werden. Das ist der Zweck. Das ist halt jetzt nicht das Warum, sondern das Wozu. Und daraus folgt, dass die Leute, die das gerne hören wollen, was diese Freiheitlichen zu sagen haben, dass das unser Publikum ist.
Wie viele Autoren haben Sie denn, beziehungsweise wer sind die Autoren? Mögen Sie vielleicht mal 1 oder 2 kurz vorstellen? Ich glaube, das sind ein paar mehr. Das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen.
Also im Moment sind es so um die 20 Autoren. Ich gehe mal davon aus, dass es bis Weihnachten ungefähr doppelt so viele sind. Mhm. Unser Ziel ist ja, dass jeden Tag ein neuer Beitrag erscheint. Ist wirklich sehr, sehr bunt. Da sind Altlinke dabei, Konservative, Liberale, Libertäre, die politisch oder unpolitisch sind, die jung oder alt sind, Talente oder Leute mit sehr viel Reichweite. Also ich sage einfach zum Beispiel mal, Professor Hans-Hermann Hoppe ist damit dabei oder zum Beispiel Marc Friedrich, der einen riesen YouTube-Kanal hat. Oder zum Beispiel die Frau Dr. Brandner, die in Twitter einen sehr, sehr guten Ton hat. Den Klaus-Rüdiger May kann ich vielleicht noch nennen. Wen nenne ich denn noch? Wenn ich da Leute nenne, dann nenne ich ja die anderen nicht. Und das ist ja auch immer doof. Also ich glaube, sehr, sehr viele sehr unterschiedliche, interessante Leute. Manche sogar auch unter Pseudonym, die eben auch in den Social Media nicht erkannt werden wollen. Einfach, weil sie sonst zu sehr in Gefahr geraten. Und auch die zum Beispiel, da nenne ich mal den Patriarchator, der bei uns wieder auferstehen darf, der schon lange auf Twitter gebannt ist. Also ich glaube, dass es eine sehr, sehr interessante Mischung ist von Leuten, die wirklich was zu sagen haben.
Sie hatten eingangs über Corona, über den Ukraine-Krieg gesprochen. Das sind ja im weitesten Sinne politische, geopolitische oder eben auch gesellschaftspolitische Themen. Gibt es Themenschwerpunkte bei Ihnen? Sind das tatsächlich politische, gesellschaftliche oder haben Sie auch Kunst, Kultur im Programm? Mhm.
Ja, oder auch Geschichte. Wir haben vom Professor David Engels zum Beispiel gerade einen ganz interessanten Beitrag über die 7 Weisen im Bambushain im 3. Jahrhundert nach Christus in China. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte aus der Geschichte. Ja, der Schwerpunkt ist tatsächlich Politik, Gesellschaft, Freiheit, Staat und alles, was sich darum dreht. Das ist so ganz automatisch so. Aber auch Finanzen, zum Beispiel Geld, Krypto oder zum Beispiel Gesundheit. Dann haben wir auch Wissenschaftsbeiträge sicherlich auch immer wieder mit dabei. Kultur spielt auch eine Rolle. Jetzt geht es gerade zum Beispiel beim Klaus-Rüdiger May in seinem Beitrag um den Diskurs. Und das ist durchaus ein kulturelles Phänomen, wie er sich verändert hat. Es gibt ein Grußwort vom André Lichtschlag von Eigentümlich Frei, der über die Medien, wie sich die alternativen Medien entwickelt haben in den letzten zwei Jahrzehnten. Also auch solche Themen sind dabei.
Ein großer Themenkorb. Ja, herzlichen Dank. Noch der Hinweis auf die URL, zusammengeschrieben dersandwirt.de. Herr Gorus, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in Ihr neues Magazin. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg damit.
Vielen Dank, Herr Bellbrook.
Und hier kommt Frank Wahrlich mit der Medienschau. Frank, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Naja, ich finde, ein wichtiges Thema ist die Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Die dauert zwar noch bis zum 18. November, aber die Zahlen und die Daten, die man zwischen den Zeilen findet, die sind eigentlich ganz interessant. 40.000 Teilnehmer, ich will gar nicht den CO2-Fußabdruck oder Flügelabdruck wissen, 200 Staaten, und dann kommen eben viele Nichtregierungsorganisationen und UN-Organisationen dahin. Außer dass es ums Klima geht, geht es natürlich ums Geld. Deshalb sind auch die ganzen NGOs, diese Nichtregierungsorganisationen vor Ort und verlangen im Grunde eines mehr Geld. Bundeskanzler Scholz war da und er sagte, wir brauchen einen Schutzschirm für die Länder des globalen Südens, so heißen mittlerweile die in früheren Entwicklungsländer. Und wenn Scholz von einem Schutzschirm spricht, dann meint er Geld. Und das ist genau das, wo die vielen NGOs hellhörig werden. Deshalb auch in Kommentaren, wie zum Beispiel einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, heißt es, wir Industrienation, wir sind für Überflutungen, für Dürren, für Stürme, für Klimakrise, Klimakatastrophe verantwortlich und müssen dafür zahlen. Wir sind die Hauptverursacher der Klimakrise, schreibt der Kommentator der Süddeutschen Zeitung. Und die Staaten des globalen Südens haben Anspruch auf Geld und auf Entschädigung. Ich habe bei dem Autor mal nachgeschaut. Und da stellt sich heraus, der Mann hat allerhand studiert und seine Lieblingsbeschäftigung ist Salamibrote mit Butter auf Alpengipfeln zu essen. Was in diesem Kommentar, wie bei fast allen Kommentaren dieser klimaaktivistischen Journalisten vergessen wurde, ist zum Beispiel, nehmen wir die Überflutung in Pakistan. Pakistan ist seit 1960 um das 4- bis 5-fache an Bevölkerung gewachsen. Deshalb leben natürlich Leute in Gebieten, an denen früher niemand im Albtraum daran gedacht hätte, leben zu wollen. Das Gleiche gilt für Dürreregionen in Afrika. Die sind so überbevölkert, überweidet, dass die tatsächlich nicht mehr urbar zu machen sind.
Ja, aber bei der Argumentation, die du gerade vorgelesen hast, würde ich mal sagen, kann Luisa Neubauer eigentlich auch nicht weit sein, oder?
Ja, Luisa Neubauer hält natürlich mit. Die ist mit einem ganzen Tourneebus über Berlin, Warschau, Budapest, Bukarest nach Istanbul gefahren und dann nach Ägypten geflogen. Und die schlägt natürlich die gleiche Trommel, Verachtung für den Westen, Verachtung für Technologie und dass wir Europäer zahlen müssen, wahrscheinlich via Nichtregierungsorganisation. Das Ganze hat etwas Religiöses, etwas Apokalyptisches. Sie sagte auch, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle. Das ist eine Mischung zwischen AC/DC und der Apokalypse des Neuen Testamentes. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt zu diesen Klimajournalismus und Klimaaktivismus, das würde krassieren und das sei anmaßend in der Art und Weise. Da ist ein sehr lesenswerter Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung über Klimaaktivisten und klimaaktivistische Journalisten. Und da muss man schon ein dickes Fragezeichen machen, was aus unserem Berufsstand so alles geworden ist.
Ja, wenn wir über Klima sprechen, dann müssen wir eigentlich auch über Klebe sprechen. Hast du was über Klimakleberkinder gefunden?
Klimakleber, da war Robert Habeck bei Wilfried Kretschmann in Baden-Württemberg, dem grünen Ministerpräsidenten. Beides sind grüne Spitzenpolitiker, deren Stern im Sinken ist, deren Umfragewerte im Sinken sind. Deshalb wenden sie sich jetzt plötzlich nach Wochen und Monaten gegen die Klimaaktivisten und sagen, im Prinzip haben die ja recht, der Zweck ist richtig, was sie machen, aber die Mittel, die sie anwenden, die seien nicht richtig. Und Robert Habeck wird in der Stuttgarter Zeitung so zitiert: Für die große Sache, den geplanten Umbau Deutschlands, sind die Aktionen schlecht und schädlich, weil die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende würde dadurch erschwert werden. Wenn wir Großes bewerkstelligen wollten, so der Spitzengrüne Robert Habeck, dann brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsens, dass dieses Projekt gewollt und getragen ist. Und diese Klimaproteste gehen natürlich weiter. Und das ist anders als Robert Habeck. Es sieht kein ziviler Widerstand, sondern schlichtweg eine Erpressung. Ich bin im Presseverteiler der Klimaextremisten. Und da heißt es, der Protest geht weiter. Entweder 100 Kilometer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn und ein 9-Euro-Ticket und raus aus den fossilen Energien. Oder wir blockieren weiter. Und dann wird der Bundesregierung ein Ultimatum gesetzt. Da sollen die führenden Politiker am Donnerstag, den 10.12. um 10 Uhr in Berlin erscheinen, um mit diesen Klimaextremisten über die Zukunft des Landes und der Weltbevölkerung zu verhandeln. Soweit ziviler Widerstand und soweit die Mafia-Methoden.
Ja, Frank, herzlichen Dank für die Medienberichte, die du uns hier mitgebracht hast, und bis zum nächsten Mal.
Danke, gerne.
So viel zur Medienschau, und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Vorher aber noch der Hinweis auf unser Format Ludgers Welt. Heute mit dem zweiten Teil von Zuhause bei Rainer Langhans. Mein Name ist Tom Wellbrock und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Kontrafunk Aktuell.
Wenn alle von allen alles wissen, ist Liebe da. 'Cause it's a jungle
out there. Wir haben ein gewisses Zeitfenster vereinbart. Bist du damit einverstanden, wenn wir ein bisschen länger werden? Also hast du noch ein halbes Stündchen?
Gerne, gerne. Ja? Oder okay. Brich ab, mir egal.
Was bisher geschah?
Das geht nur durch das Sterben. Das geht leider nicht im normalen Leben.
Ich habe gestern das erste Mal seit Jahrzehnten wieder mit der lieben Uschi Obermeier sprechen können.
Nein, nein. An dem Punkt sind wir noch nicht. Aber ich wollte fairerweise nur sagen, ich habe die Uhr im Blick. Und ich weiß, was wir vereinbart haben, aber für mich ist kein Problem zu sagen, da machen wir halt bei uns im Streamradio zwei Teile draus, wenn du damit einverstanden bist. Weil gerne, ein paar Sachen haben wir ja noch nicht beackert. Das möchten wir aber dann tun.
Wie du willst, ja, gerne.
Ja, das Thema Frieden, das Thema Krieg und Frieden ist allumspannend. Und es beschäftigt uns alle, es beschäftigt alle Zeiten. Und man war in so einem jahrzehntelangen Gefühl der Glückseligkeit,